Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Der Sommer vergangenen Jahres hat gezeigt, wie unberechenbar und zerstörerisch Starkregen sein kann. Helmsheim und Gondelsheim standen nach heftigen Regenfällen unter Wasser. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse. Auch im Allgäu und in Bayern wüteten die Fluten, richteten verheerende Schäden an und hinterließen ganze Ortschaften in Trümmern. Ich war selbst bei den Einsatzkräften in Gondelsheim und Helmsheim nach dem Hochwasser. Die Lage war chaotisch und emotional überwältigend. Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und verzweifelte Anwohnerinnen und Anwohner, die oft nicht wussten, wie es weitergehen sollte. Schlamm und Wasser hatten sich überall ausgebreitet, Fahrzeuge steckten im Matsch und Geröll fest, die Strom- und Wasserversorgung war teilweise unterbrochen, was die Lage zusätzlich erschwerte. Häuser waren beschädigt, Habseligkeiten unbrauchbar, der Anblick von zerstörtem Mobiliar und weggerissenen Erinnerungsstücken war echt schwer zu ertragen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzkräften, Feuerwehr, THW, Polizei und freiwillige Helfer, war zwar herausragend, aber die schiere Menge an Arbeit brachte alle an ihre Grenzen. Pumpen, Sandsäcke verteilen, Schlamm räumen, Bewohner beruhigen und koordinieren, der Einsatz war eine psychische und mentale Belastungsprobe. Dennoch war auch die Solidarität der Gemeinschaft wirklich beeindruckend. Nachbarn, die sich gegenseitig halfen und Menschen, die Essen und Getränke für die Einsatzkräfte brachten, das gab wirklich Kraft. Es war ein eindrücklicher, aber auch bedrückender Beweis dafür, wie dringend ein neues Bewusstsein und bessere Vorsorgemaßnahmen für solche Katastrophen notwendig sind. Die Ereignisse machen eines deutlich: Hochwasser ist längst keine Ausnahme mehr. Es ist ein wachsendes Risiko, das überall zuschlagen kann. Was können wir tun, um besser vorbereitet zu sein, bevor der nächste Starkregen kommt? Können wir so einen Starkregen überhaupt vorhersehen? Können wir ihn voraussagen? Julia Thomas ist heute bei uns zu Gast. Ihr hört Nachgefragt, Wissen wie's läuft, der Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Ich bin Gabi Zachmann. Julia, eine junge Forscherin vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Julia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen, am Institut für Meteorologie und Klimaforschung deine Promotion zu schreiben?
Oh, das ist eine spannende Geschichte. Damit könnten wir fast schon den ganzen Podcast füllen. Deshalb versuche ich mal, mich kurz zu halten. Ich bin Physikerin, also ich habe meinen Bachelor und Master in Physik gemacht.
Hier am KIT? Hast du hier am KIT studiert?
Ich habe meinen Bachelor hier am KIT gemacht und den Master dann in Heidelberg, weil ich mich dort auf ganz andere Dinge fokussieren wollte, nämlich Kosmologie und Teilchenphysik, also ganz andere Sphären, und habe mich tatsächlich auch dort drauf spezialisiert. Und das war aber die Zeit, in der es anfing mit den Klimaprotesten. Ich habe angefangen, mich bei Fridays for Future zum Beispiel zu engagieren und habe dann gemerkt, das Universum und der Urknall, das ist zwar unglaublich spannend, aber ich möchte mit meiner Arbeit oder mit meiner Forschung irgendwas machen, ja, was zur Menschheit beiträgt. Und dadurch bin ich tatsächlich durch Zufall auf eine Arbeitsgruppe wiederum am KIT aufmerksam geworden, Wolkenphysik. Und die hatten eine Masterarbeit ausgeschrieben, wo es darum ging, abzuschätzen, wie ein bestimmtes Extremregenereignis, was in unserer heutigen Welt schon schlimm war, in England war das 2015, wie sich das im Klimawandel verändern würde, und es würde natürlich noch schlimmer werden. Das habe ich dann untersucht, und damit war klar, wenn ich promoviere, wenn ich weiter an der Universität bleiben möchte, dann möchte ich die Promotion auch in der Meteorologie machen.
Wie lautet denn der Titel deiner Dissertation?
Meinem Promotionsthema, da geht es um Datenassimilation, die Added Value of Campaign Observations for High Resolution Numerical Weather Prediction of Summertime Convection. Es geht darum, Beobachtungen aus der Region, zum Beispiel aus dem Schwarzwald, zu verknüpfen mit einem Wettermodell, um damit vor allem Gewitter, die im Sommer auftreten und zum Beispiel auch so starke Sturzfluten verursachen, wie du sie eben beschrieben hast, um solche Ereignisse besser vorherzusagen.
Dann kannst du Wetterereignisse vorhersagen. Wie wird denn morgen das Wetter?
Gute Frage. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Physikerin, deswegen bin ich jetzt nicht jeden Tag informiert, aber ich habe mich natürlich vorbereitet. Morgen würde ich dir empfehlen, deinen Regenschirm einzupacken. Wir haben nämlich gerade noch einen Tiefdruckeinfluss und morgen früh wird dann die Front durchziehen, da wird es dann schön regnen und ich habe auch nachgeguckt, Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad.
Das ist aber nicht deine eigentliche Forschungsaufgabe, glaube ich, oder?
Absolut gar nicht. Und ich gehe auch oft genug unvorbereitet aus dem Haus und komme dann nass an der Uni an. Das muss ich ehrlich zugeben.
Bist du denn Klima- oder Wetterforscherin? Wo ist denn da der Unterschied?
Ich bin, würde ich definitiv sagen, Wetterforscherin. Wetter, genau wo ist der Unterschied, ist praktisch der aktuelle Zustand der Atmosphäre. Also wie ist die Temperatur jetzt gerade da draußen? Wie ist der Druck? Regnet es gerade oder regnet es nicht? Und zum Wetter gehören natürlich auch alle Wetterphänomene, die wir so kennen. Also Gewitter, Sturm, Tornados. Und Klima im Gegensatz dazu ist eine statistische Größe. Also das ist auch gar nicht wirklich vergleichbar, denn Klima ist, das ist die allgemeine Definition, das über 30 Jahre gemittelte Wetter. Das heißt, wir können auch nicht sowas sagen wie in 50 Jahren am 24.12. wird Schnee fallen. Sowas kann man nicht vorhersagen. Man kann nur vorhersagen, wie sich dieser Mittelwert des Wetters in Zukunft ändert.
Aber was du kannst oder woran du forschst, das ist schon die Vorhersehbarkeit von Starkregenereignissen, von Extremwetterereignissen. Gibt es denn dafür Wettervorhersagemodelle? Gibt es dafür unterschiedliche Vorhersagemodelle?
Da gibt es eine Vielzahl an Vorhersagemodellen. Die basieren alle auf den physikalischen Gleichungen, die unsere Atmosphäre beschreiben. Also wie wird Masse, wie werden Regentropfen, wie wird der Wind durch die Atmosphäre transportiert und auch alles, was eben so in der Atmosphäre sonst noch drin ist, das beschreiben diese Gleichungen. Und je nachdem, für welche Anwendungen man dann eine Vorhersage braucht, ist dann dieses Wettermodell unterschiedlich gestaltet. Wenn es jetzt darum geht, Gewitter vorherzusagen, Gewitter sind ja, das erstreckt sich ja nicht über ganz Europa, sondern das ist irgendwie lokal, das zieht über Karlsruhe oder über Bruchsal, aber typischerweise nicht über beide Städte, dann brauchen wir ein Wettermodell mit einer sehr kleinen Maschenweite. Das fängt an ab etwa 2 Kilometer, dass man anfängt, wirklich Konvektion, also Gewitterbildung überhaupt erst auflösen zu können. Optimalerweise würde man noch kleinere Auflösungen benötigen, aber gerade operationell, also was zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst verwendet, ist ein Modell mit 2 Kilometer Maschenweite. Also alle 2 Kilometer hat man einen Punkt, an dem die Variablen innerhalb des Modells berechnet werden. Und alles, was noch kleiner ist, wird in diesem Modell parametrisiert. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Story.
Erzähl mir nochmal die Faktoren. Zähl sie mir nochmal auf. Welche Faktoren fließen denn in so ein Wettervorhersagemodell ein? Konvektion, Wolkenbildung? Was gehört denn da noch dazu?
Man muss unterscheiden zwischen den prognostischen Variablen, also was wirklich vorhergesagt wird aus den Gleichungen. Das ist in dem Modell, was der Deutsche Wetterdienst verwendet, einmal die Luftdichte und die sogenannte virtuelle Temperatur. Und daraus kann man dann den Druck berechnen. Dann geht es natürlich auch noch um die Feuchtigkeit der Luft und der Wind. Und der Wind ist in dem Fall ein Vektor, also wie viel Wind zeigt von West nach Ost, wie viel von Nord nach Süd und wie viel Wind nach oben. Also ein dreidimensionaler Pfeil. Das sind die Variablen, die wirklich vorhergesagt werden. Manchmal ist dieses Gitter von 2 Kilometern zu grob, um Dinge aufzulösen. Zum Beispiel alles, was in einer Wolke passiert, können wir damit nicht wirklich darstellen. Das heißt, man braucht dann wiederum Gleichungen, die das so ein bisschen zusammenfassen. Die beschreiben dann zum Beispiel, wie sich eine Wolke bildet, wie sich in einer Wolke Niederschlag formt, sei es Schnee oder Hagel oder Regen, wie der dann runterfällt auf die Erde und wieder verdampft, aber auch alle anderen Phänomene, die so auftreten können.
Die Phänomenologie in einer Wolke, die musst du mir später noch einmal erklären. Das finde ich sehr spannend. Bevor ich aber jetzt Faktoren nehme, mit denen ich rechnen kann, muss ich die ja irgendwo messen. Und du sagtest jetzt, alle 2 Kilometer werden aufgenommen. Haben wir denn hier in der Region immer alle 2 Kilometer eine Messstation, die Daten aufnehmen kann?
Einfache Antwort, nein. Aber man kann auch nicht sagen, dass in einem regelmäßigen Abstand irgendwelche Messinstrumente stehen würden.
Es ist nicht so, dass jetzt ganz Deutschland in ein winziges Schachbrettmuster aufgeteilt ist und überall hat irgendjemand solche Messsonden aufgestellt.
Nee.
So darf ich mir das nicht vorstellen.
Leider nicht. Das wäre natürlich schön, weil dann hätten wir wirklich an jedem Punkt, wo das Modell etwas ausrechnet, auch eine Messung. Aber das ist natürlich leider nicht der Fall, wenn man sich allein schon vorstellt, der Ozean, man kann ja nicht alle 2 Kilometer auf dem Ozean irgendeine Messstation aufstellen. Man muss auch nochmal unterscheiden, zum Beispiel das Netzwerk an Bodenstationen, das ist in Deutschland schon relativ dicht, aber natürlich nicht alle 2 Kilometer, sondern eher in der Größenordnung alle 10 bis 20 Kilometer. Aber dann gibt es natürlich auch noch Satelliten, die vom Weltall aus messen, die teilweise über verschiedene Formeln ein eher kontinuierliches Profil zurückgeben können. Und so gibt es ganz viele verschiedene Messsysteme, Messinstrumente. Und man braucht die alle und die müssen alle ineinander spielen, damit man dann so eine Art einheitliches Bild von der Atmosphäre bekommt.
Also einfach klingt das alles nicht. Du sagtest, es sind viele unterschiedliche Faktoren, die hineinwirken. Es sind viele unterschiedliche Modelle. Es sind auch viele unterschiedliche Formen, die je nachdem, was ich voraussagen möchte, in unterschiedlichen Kombinationen genutzt werden müssen. Das klingt komplex.
Es ist komplex und ich habe mir mal zum Spaß eben ein bisschen gebrainstormt, was es denn alles für Messstationen für Wetter gibt. Ich dachte, vielleicht können wir auch so ein kleines Spiel draus machen, weil dir fällen bestimmt auch ein paar ein.
Oh nein, ich versuch's.
Das Klassische, mit dem man schon immer das Wetter misst, was vom Boden nach oben aufsteigt.
Eine Röhre, wo es reinregnet und da ist dann eine Skala dran. Ich weiß, heute hat es 20 Zentimeter geregnet.
Genau, das sind die sogenannten Regensonden. Aber was aufsteigt, das sind die Wetterballone. Und die sind nach wie vor extrem wichtig. Die gibt es natürlich nicht alle 2 Kilometer, sondern von denen gibt es 10 Stück in Deutschland, die dann zu bestimmten Zeitpunkten gestartet werden. Die sind aber nach wie vor total wichtig für die Analyse in dem Wettermodell, weil die eben sehr präzise Beobachtungen liefern. Dann gibt es natürlich das Wetterradar, was man ja auch kennt, das Regenradar. Das ist so eine der Hauptquellen für Niederschlag, um Niederschlag zu messen. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer Sensoren, die man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Es gibt Hagelsensoren, Blitzsensoren, verschiedene Geräte, die Wind, Druck, aber auch sowas wie Feuchtigkeit in der Atmosphäre messen. Das sind alles unterschiedliche Geräte, die unterschiedlich funktionieren. Und die werden dann aber alle, und das ist ziemlich cool, alle in sozusagen einer Art Cloud gesammelt, sodass die ganze Welt auf diese Beobachtungen zugreifen kann. Das ist ein riesiges Open-Source-Projekt. Es gibt eine Norm, die muss man einhalten und dann werden diese Messungen irgendwo hochgeladen und jeder Wetterdienst der Welt kann die benutzen für seine Vorhersage.
Das habe ich noch nie gehört. Ich finde das unglaublich spannend. Es ist nicht so, dass jeder glaubt, er muss sein eigenes Süppchen kochen und ich mache die bessere Wettervorhersage als die Konkurrenzorganisation. Nee, also alle Wetterforscherinnen, alle Meteorologinnen und Meteorologen arbeiten zusammen und sagen, wir haben eine große gemeinsame Aufgabe.
Im Prinzip auf diese Art. Es haben natürlich unterschiedliche Länder, unterschiedliche Modelle, die sie auch weiterentwickeln, aber ein bisschen Konkurrenz braucht man ja auch überall und die haben auch alle unterschiedliche Vorteile. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Es gibt das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Ich betone das so, weil die sind, sagt man, so die besten für Mittelfristvorhersage. Das ist bis etwa 15 Tage.
Wo
sind die super gut? Die sitzen in Reading in der Nähe von London, also in Großbritannien. Da sitzen die, genau, und machen aber im Prinzip für Europa die Wettervorhersage. Aber um für Europa eine Vorhersage machen zu können, muss man ja auch wissen, was außenrum los ist. Das heißt, die machen auch zuerst eine globale Wettervorhersage und dann macht man nochmal höher aufgelöst eine Vorhersage für Europa. Deutschland macht das auch, der Deutsche Wetterdienst. Das Modell vom Deutschen Wetterdienst heißt ICON, also wie die kleinen Icons, die man irgendwo in ein Dokument einfügt.
Habe ich nie gehört.
Die machen auch zuerst eine globale Vorhersage, dann schneiden sie da ein Fenster aus, machen damit eine Vorhersage für Europa und daraus schneiden sie nochmal ein Fenster aus und das ist dann die Vorhersage für Deutschland. Und das ist die mit der 2 Kilometer Auflösung, von der ich dir eben schon erzählt habe.
Richtig, richtig spannend. Also das sind Sachen, die habe ich noch nie zuvor gehört. Auch, dass alle Daten der Welt in eine große Cloud fließen, wirklich ganz toll zu hören. Du hast mir jetzt vorhin noch von Wolken erzählt. Die Wolken spielen eine Rolle, die Größe der Wolken und auch die Prozesse, die sich innerhalb einer Wolke abspielen. Davon weiß ich relativ wenig. Eine Wolke, was ist das? Wasserdampf, Wassertröpfchen und da wirbelt's drin herum. Wie muss ich mir das alles vorstellen? Erzähl mir mal von einer Wolke.
Du hast die wichtigen Stichpunkte, würde ich sagen, schon genannt. Wir brauchen Wasserdampf und es hat was mit Tröpfchen zu tun. Eine Wolke ist streng genommen nur eine Ansammlung aus ganz vielen winzig kleinen Wassertröpfchen. Und wenn man irgendwann so viele Wassertröpfchen hat, also ganz viele, dann erscheint sie für uns am Himmel weiß. Also es gibt da auch einen fließenden Übergang zwischen praktisch Luft mit ein paar Wassertröpfchen drinnen. Hier im Raum werden wir auch Wassertröpfchen in der Luft haben, aber es ist ja nicht weiß oder nicht diesig. Und wenn es dann aber irgendwann ganz viele davon gibt, dann spricht man von einer Wolke. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bildet sich so eine Wolke? Die poppt ja nicht einfach so auf am Himmel. Vielleicht kann ich es dir am besten erklären anhand einer Wolke, die sich im Gebirge bildet, weil ich mich damit sehr intensiv schon beschäftigt habe. Und zwar braucht man eine sogenannte Übersättigung. Also es gibt ja immer Feuchtigkeit in der Atmosphäre und wenn wir von Feuchtigkeit reden, dann reden wir von Wasserdampf. Wasserdampf ist ein Gas, das ist unsichtbar und es ist zu einer gewissen Prozentsatz vorhanden. Man redet dann von relativer Luftfeuchtigkeit. Im Sommer, wenn es super schwül ist, dann ist es irgendwie um 80-90%. Wenn jetzt eine Luftmasse zum Beispiel auf einen Berg trifft, dann kann die ja nicht durch den Berg durch. Das heißt, die muss irgendwie über den Berg drüber und wird dadurch nach oben getragen. Weiter oben in der Atmosphäre, das kennt jeder, der schon mal wandern war, da wird es kalt. Auch im Sommer ist es da kälter. Und kältere Luft kann weniger Wasserdampf halten. Das heißt, diese relative Luftfeuchtigkeit, wenn die vorher vielleicht 60% war oder 80%, die steigt dann langsam an auf 85, 90, 95 und irgendwann ist sie bei 100. Und 100, das bedeutet, die Atmosphäre kann nicht mehr so viel Wasserdampf halten und der kondensiert dann zu Tröpfchen. Und so bildet sich dann die Wolke. Dadurch hat man das auch oft, dass man direkt über einem Berg oder so am Hang von einem Berg eine Wolke sieht. Die nennt man dann Cap Cloud, also Mütze von einem Berg oder auch so Fahnenwolke, weil es manchmal aussieht, am Matterhorn sieht man das ganz schön, so eine Fahne hinter dem Berg. Also dadurch, dass der Wasserdampf auskondensieren muss, weil er physikalisch gar nicht mehr als Dampf existieren kann, wird er dann flüssig und flüssig in dem Fall heißt, er wird zu einer Wolke. Vielleicht auch spannend, wie es dann weitergeht. Wenn die Wolke da lang genug ist, dann stoßen natürlich diese vielen Tröpfchen in der Wolke immer wieder aneinander. Und wenn die aneinander stoßen, kann es passieren, dass die miteinander verschmelzen. Dann wird aus zwei kleinen Tropfen ein großer Tropfen. Und wenn das jetzt öfters passiert, es gibt auch natürlich andere Prozesse, die dazu führen können, dann wird dieser Tropfen irgendwann so schwer, dass der nicht mehr mit diesem allgemeinen Luftstrom einfach mitfliegt, was er sonst machen würde.
Sondern der fällt runter.
Der fällt runter. Und wie nennen wir das?
Ja, das ist jetzt der Regen. Warum sind denn manche Regenwolken dunkelblau?
Anhand der Dunkelheit einer Wolke sieht man immer, wie viel Wasser da drin ist. Also je dunkler die Wolke, desto mehr Tropfen. Es gibt aber auch noch, vielleicht kennst du diese Schleierwolken, die ganz oben sind am Himmel. Die sind so ganz dünn und
ja,
fein.
Genau.
Die bestehen aus Eiskristallen. Also da ist die Luft bei minus 40 Grad oder noch kälter. Da ist ein Tropfen, der friert da aus. Das heißt, die bestehen aus Eiskristallen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Wolken. Die meisten Wolken, die bestehen aus einer Mischform. Also die haben oben Eis und unten Tropfen. Und in der Mitte ist so eine Mischung. Dadurch, dass dann diese Eiskristalle auf die Wassertropfen treffen, da gibt es einen Prozess, der nochmal viel effizienter darin ist, größere Tropfen zu formen. Was meistens passiert, zumindest auch in unseren Breiten, also hier in Europa, ist, dass Tropfen mit Eiskristallen verschmelzen. Das gibt praktisch eine Art wie so ein Graupelteilchen. Und dieses Graupelteilchen ist so schwer, dass es runterfliegt. Je weiter es runterfliegt, dann wird die Atmosphäre ja wieder wärmer. Irgendwann wird es positiv von den Temperaturen und dann schmilzt dieses Graupelteilchen. Und daraus wird dann wieder ein Regentropfen. Das heißt, also du auf dem Boden merkst nur, dass es regnet, aber da oben, da war eigentlich Schnee, Eis, Graupel, alles vermischt.
Auch im Sommer?
Auch im Sommer.
Aber das...
Zum Beispiel in der Gewitterwolke.
Genau, das kennen wir aus Gewitterwolken, ja. Es gibt ja am KIT auch ein Forschungsprojekt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Gewitterwolken hinterherjagen und schauen, sie zu erforschen.
Das sind meine Kollegen. Ich bin leider nicht die, die da mitfährt, aber wir nutzen zum Beispiel deren Beobachtungen oder auch die Beobachtungen von unserem Kampagnenteam, um die dann ins Modell einzubauen. Also sozusagen mein Forschungsprojekt fängt da an, wo deren Arbeit aufhört. Wir haben dann die ganzen Daten und versuchen die so mit dem Modell zu verschmelzen, dass das Modell dadurch besser wird, eine bessere Vorhersage liefert.
Daten und Datenmanagement ist eine sehr wichtige Grundlage für deine Arbeit.
Genau, man hört ja oder sieht ja oft nicht den großen Bauch von dem, mit was man sich beschäftigt. Und das würde ich auch sagen, ist der Hauptteil meiner Arbeit, diese Daten überhaupt erst zu bekommen oder selber zu generieren und dann die auszuwerten, zu strukturieren und Sinn hinter die Daten zu bekommen.
Wo liegen denn diese Daten?
Die Daten liegen auf einem riesigen Speicher, der nennt sich die LSDF. Das ist der Langzeitspeicher des KIT, weil eben unsere Datenmengen, die sind so groß, die kann man nicht einfach auf einem Stick oder auf meinem Laptop hier speichern. Wir reden da von 50 Terabyte, also das ist schon eine Wucht. Und deswegen auch, wenn wir mit dem Wettermodell eine Vorhersage rechnen oder wenn wir diese große Datenmenge auswerten wollen, dann nutzen wir dafür einen der Supercomputer vom KIT. In meinem Fall ist es Horeca.
Das heißt, das KIT stellt schon auch wirklich gute Bedingungen für eure Forschungen bereit?
Absolut, ja. Auch was ich von anderen Universitäten gehört habe, da haben die Leute oft größere Probleme, ihre Daten irgendwo zu speichern oder damit zu arbeiten. Und wir haben den Luxus, dass wir unseren eigenen Supercomputer haben und dadurch auch, wenn mal was nicht funktioniert, relativ schnell um Hilfe fragen können oder wenn wir mehr Speicher brauchen, noch mehr Speicher bekommen. Das ist schon sehr gut, ja.
Gibt es denn in der Vorhersagbarkeit einen Unterschied zwischen einem kleinen, sehr regionalen Gewitter und einer Großschadenslage, einem massiven, großen Hochwasser wie im Ahrtal?
Gibt es auf jeden Fall. Wir hatten ja schon drüber geredet, dass es einfach, das nennt man eine intrinsische Unsicherheit gibt, einfach dadurch, dass sich die Atmosphäre chaotisch verhält. Und so eine Gewitterzelle kann halt im Zweifel spontan über Karlsruhe oder über Ettlingen abregnen. Die ist ja aber natürlich auch relativ klein, also ein paar Kilometer und auch nicht so langlebig. So eine Gewitterzelle lebt maximal 1-2 Stunden. Es gibt manche, die leben länger, aber typischerweise sind das sehr kurze Zeitskalen. Und trotzdem können solche Gewitterzellen oder die stärksten von denen sind die Superzellen immensen Schaden anrichten, Stichwort Hagel. Was wir im Ahrtal hatten, war eine ganz andere Situation. Da hatte sich eine bestimmte Wetterlage praktisch über Europa festgesetzt, was dazu geführt hat, dass sehr, sehr viel Feuchtigkeit in diese Region kommen konnte und dort abgeregnet ist. Und dann sind ganz, ganz viele leider traurige Faktoren ineinander gekommen. Es gab vorher eine sehr trockene Phase, das heißt, die Böden waren sehr trocken. Das heißt, allein deshalb konnte das Wasser schon nicht gut versickern und ist halt einfach die Ahr runtergeschwemmt. Man muss aber dazu sagen, die Wettermodelle hatten dieses Hochwasser sehr gut vorhergesagt. Nicht das Hochwasser, sondern diese Wetterlage an sich. Also man wusste, da wird sehr viel Regen auf die Region zukommen. Und woran es dann leider gescheitert ist, war, so nennt man das, die Warnkette. Also wie diese Information, dass da viel Regen kommt, vom Deutschen Wetterdienst über die hydrologischen Institutionen dann wirklich zu den Leuten vor Ort oder zu den Feuerwehren zum Beispiel gekommen ist. Da gab es in dieser Warnkette eben Probleme und dadurch konnte nicht früh genug zum Beispiel evakuiert werden. Und die Leute sind Hochwasser nicht gewöhnt. Das ist ja nichts, was alle 2 Wochen passiert. Das heißt, wenn die das in ihrer App gesehen haben, oh, da kommt viel Wasser, könnte gefährlich werden, dann haben die das vielleicht auch gar nicht so ernst genommen. Das könnte einer der Gründe sein, aber natürlich auch nur einer von sehr vielen Gründen. Das heißt, in Zukunft, es wird verschiedene Wetterkatastrophen geben. Um jetzt diese kleinskaligen, also einzelne Gewitterzellen besser vorhersagen zu können, da müssen wir wirklich noch an den Modellen schrauben und mehr Beobachtungen da reingeben und noch besser auflösen. Um so ein Riesenhochwasser wie im Ahrtal besser vorherzusagen oder Leute zu schützen, da müssen sowohl der Wetterdienst, aber auch die Hydrologen und die hydrologischen Dienste zusammenarbeiten. Die müssen ihre Flussmodelle verbessern. Und dann muss diese ganze Information ja noch an all die Leute, die in dieser Region leben. Also das ist eine viel größere Kette an Dingen, die da zusammenhängen. Ein viel größeres Geflecht an Dingen, die zusammenspielen müssen.
Was bräuchte es denn, um die Vorhersagen noch genauer werden zu lassen? Was würdest du dir wünschen?
Puh, was ich mir wünschen würde, ist natürlich vieles. Es gibt verschiedene Rädchen, würde ich mal sagen, an denen man drehen kann, um eine Vorhersage zu verbessern. Was natürlich immer aufkommt, ist die Rechenleistung. Man sieht aus der Vergangenheit, dass immer, wenn die Rechenleistung von Computern sich verstärkt hat, auch die Modelle besser wurden und auch mehr rechnen konnten. Aber das ist immer noch nicht ausgeschöpft. Also wir hätten immer noch Potenzial, da zum Beispiel die Auflösung noch zu verbessern oder noch mehr Physik in dieses Modell reinzugeben und warten immer darauf, noch bessere Computer zu haben. Das ist natürlich eine, ich sag mal, technische Stellschraube. Dann kann man versuchen, diese Parametrisierungen im Modell zu verbessern. Das hatte ich ja schon angesprochen. Also wie jetzt in dieser Wolke aus den Tröpfchen der Regen sich formt oder wie genau sich die Gewitterwolke formt. Wenn man das noch besser beschreiben kann, dann kann man damit die Vorhersage verbessern. Ich glaube, ein Stichwort, was ich hier nicht auslassen darf, ist KI. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, solche Modelle sehr viel schneller zu machen, weil diese Modelle ja auch sehr gut darin sind, Strukturen zu erkennen. Und in der Atmosphäre gibt es eben Strukturen aus Luft, aus Feuchtigkeit, die sich ja dauerhaft verändern. Und Wolken haben auch verschiedene Strukturen, in die man aber auch Sinn reinbringen kann. Und da hilft maschinelles Lernen sozusagen, Sinn hinter diese Strukturen der Atmosphäre zu bringen. Und der Faktor, der für mich am wichtigsten ist, sind Beobachtungen. Also wenn man mehr Beobachtungen hat oder auch neue Beobachtungen, die bisher noch nicht ins Wettermodell einfließen, hat es natürlich immer das Potenzial, das noch zu verbessern. Ich hatte mir davor auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Dieses Wettermodell, das rechnet ja nicht einfach los. Das braucht ja irgendeinen Anfangszustand, von dem es losrechnen kann. Und da wir ja nicht einfach nur mit abstrakter Mathematik zu tun haben, sondern mit der Welt da draußen, mit der Atmosphäre, müssen wir versuchen, die Atmosphäre so detailgetreu oder so gut wie möglich in unserem Modell zu beschreiben. Und um diesen Anfangszustand möglichst genau, möglichst präzise beschreiben zu können, dafür brauchen wir die Beobachtungen. Die Idee ist natürlich, je mehr Beobachtungen wir haben und von mehr verschiedenen Größen, also wir brauchen nicht nur eine Beobachtung der Temperatur, sondern wir brauchen auch Feuchtemessungen und Windmessungen und so weiter, können wir den Zustand besser beschreiben, den Anfangszustand und aufbauen davon dann auch eine bessere Vorhersage rechnen.
Wow, ich verspreche dir, ich werde nie mehr respektlos eine Wettervorhersage lesen oder hören. Wenn ich höre, welch große Leistungen da dahinter stecken, muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Es sind komplexe Leistungen an Rechnungen, an Daten, an Beobachtungen. Respekt für alles, genau. Und ich werde nie mehr unbedarft schimpfen.
Vielleicht, um da nochmal einzuhaken, weil man ja oft das Gefühl hat, oh, jetzt ist es hier schon wieder ein Gewitter durchgezogen, obwohl es gar nicht vorhergesagt war. Oder ich habe mein Barbecue gecancelt und dann hat es gar nicht gewittert. Seit der Deutsche Wetterdienst Vorhersagen rechnet, das war in den 70er Jahren, hat sich die Vorhersage stetig verbessert. Da gibt es verschiedene Gütemaße, nennt man das, wie man das ausrechnen kann. Und es gibt so eine schöne Abbildung, die zeigt, alle 10 Jahre können wir praktisch einen Tag weiter in die Zukunft vorhersagen. Also andersrum gesprochen, die 7-Tage-Vorhersage von heute ist so gut wie die 2-Tages-Vorhersage aus dem Jahr 1975.
Wow.
Also alle 10 Jahre sind wir so gut wie einen Tag zuvor, die 10 Jahre vorher. Ja.
Klingt echt beeindruckend.
Und es ist auch sehr motivierend, das zu sehen, weil dann kann man ja hoffen, dass es so auch weitergeht.
Jetzt kann man ja nicht nur Regen oder Sonnenschein vorhersagen, sondern es gibt ja viele unterschiedliche Arten von Niederschlag. Zähl mal auf, was gibt's denn da alles?
Es gibt Regen, das ist uns wahrscheinlich am geläufigsten. Es gibt Schnee und Graupel. Graupel sind im Prinzip ganz viele aneinander geklebte Eiskristalle.
Der kleine Bruder des Hagels?
Nee, eher der große Bruder vom Schnee.
Okay.
Bei Regen gibt es Unterklassen. Wir reden von Nieselregen oder Platzregen. Also da teilt man einfach in verschiedene Größen ein.
Ist es umgangssprachlich oder Nieselregen, Platzregen, sind es wirklich genormte Begrifflichkeiten?
Gibt offizielle Einteilungen, die habe ich jetzt aber nicht genau im Kopf. Das machen dann die Leute vom Deutschen Wetterdienst, die können dir das genauer sagen. Was wir jetzt bisher noch vergessen haben, ist natürlich der Hagel, also die festeste Form von einem Eiskristall, der auch im Sommer bei einem Gewitter mal runterplatzen kann.
Und ganz schön viel Schaden anrichten.
Und ganz schön viel Schaden anrichten kann.
Was ist denn einfacher vorherzusagen, das Wetter für einen einzelnen Ort oder für ganz Europa?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man da im Prinzip Äpfel mit Birnen vergleicht. Man muss immer überlegen, was ist das Ziel der Vorhersage. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorhersagen will, an einem Sommertag, ob es nachmittags gewittern wird, brauche ich natürlich einmal das hochaufgelöste Modell. Das heißt, ich nutze schon mal ein anderes Modell. Und was uns da so ein bisschen Schwierigkeit macht, ist einfach die chaotische Natur der Atmosphäre. Also egal, wie gut wir die Atmosphäre mit verschiedenen Instrumenten vermessen und egal, wie gut unser Modell ist, kann es immer passieren, dass halt dieses Gewitter doch an Karlsruhe vorbeizieht und dann halt über Ettlingen abregnet, so ungefähr. Also da muss man eher versuchen, so ein bisschen diese Unvorhersehbarkeit zu charakterisieren. Auf der anderen Seite, wenn man das Wetter über Europa vorhersagen will, ist nicht das Ziel, für jede einzelne Stadt vorherzusagen, ob es regnet, sondern da will man eher wissen, was ist die Großwetterlage? Kommt da eine Hitzewelle auf uns zu oder wird der Mai sehr feucht? Solche Fragen. Und da ist zum Beispiel dieses Europäische Wetterzentrum führend darin, solche Vorhersagen zu machen. Aber die haben dann eben auch ein anderes Modell. Die müssen nicht das Gewitter charakterisieren oder parametrisieren, sondern da geht es dann eher darum, diese großräumige Dynamik besser vorherzusagen. Also schwer zu vergleichen.
Jetzt ist es ja in der Regel so, dass Menschen, wenn sie wissen möchten, wie das Wetter wird, am ehesten noch zu ihrer App greifen. Die wenigsten schauen in die Zeitung oder hören sich die Nachrichten jede Stunde im Radio an. Die klassische Wetter-App, wird die vom Deutschen Wetterdienst bedient oder worauf basiert die?
Es gibt unterschiedliche Arten von Wetter-Apps. Da ich natürlich mit dem Deutschen Wetterdienst zusammenarbeite, muss ich deren App natürlich auch erwähnen. Das ist die Warnwetter-App, weil der Deutsche Wetterdienst hat ja zum Auftrag, die Gesellschaft vor Wettergefahren zu warnen. Das heißt, es ist Teil von deren gesetzlichem Auftrag, sowas auch bereitzustellen. Und die Vorhersage in dieser App basiert natürlich auf den Berechnungen von dem Modell vom Deutschen Wetterdienst. Das ist dieses ICON-Modell, von dem ich dir schon erzählt habe. Dann gibt es natürlich auch noch andere Wettermodelle oder Wetter-Apps, Wetter.com, Kachelmann und so weiter. Und die nutzen verschiedene Wettermodelle. Also die kaufen sich praktisch die Daten oder manchmal kriegt man die auch kostenlos von verschiedenen Wetterzentren ein und schauen dann so ein bisschen, welche am besten passt. Jedes Wettermodell, habe ich ja schon gesagt, hat seine Stärken und seine Schwächen und die nehmen die dann alle so ein bisschen zusammen und machen daraus dann ihre eigene Vorhersage. Also es gibt die Wetterservice-Anbieter, das sind die meisten Apps, die es gibt und es gibt die Apps direkt von den Wetterdiensten, zum Beispiel die Warnwetter-App vom Deutschen Wetterdienst.
Ja, die habe ich tatsächlich auf meinem Smartphone, auf alle Fälle, denn da geht es natürlich um Starkregenereignisse unter anderem, da geht es um Katastrophen und da wollte ich dich jetzt fragen, nehmen die zu? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf solche katastrophalen Wetterereignisse?
Der Klimawandel, besser gesagt die globale Erwärmung, sagt ja schon an sich, es wird global wärmer. Und ich habe ja schon gesagt, Klima ist eine statistische Größe. Das wissen wir auch alle. Es hat nicht jeden Tag an jedem Ort der Welt dieselbe Temperatur, sondern überall gibt es eine unterschiedliche Temperatur. Und wenn man alles mittelt, also alle Temperaturen von der ganzen Welt, dann kommt man auf einen Mittelwert. Für heute vielleicht 10, einfach mal als random Beispiel. So, und in 50 Jahren, dieser Durchschnittswert steigt der wahrscheinlich um 2 Grad. Das ist diese globale Erwärmung, von der wir reden. Aber es verändert sich ja nicht nur der Mittelwert, sondern es verändert sich die Verteilung dieser Werte ganz allgemein. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Gauss-Kurven, die man mal im Mathematikunterricht behandelt hat. Da trägt man praktisch alle Werte auf der X-Achse auf. Also was gibt es für Temperaturwerte zwischen minus 40 bis plus 40. Und auf der Y-Achse ist die Häufigkeit. Mhm. Ja. Sehr häufig sind Werte zwischen 0 und 20 Grad. Jetzt hier in Deutschland, ganz selten gibt es mal Werte, die sind drunter und im Sommer gibt es Werte, die sind drüber. Das heißt, es ergibt sich so eine Glockenkurve. Und jetzt muss man sich vorstellen, was im Klimawandel passiert ist, wir nehmen diese Glockenkurve und wir schieben die nach oben, also hin zu höheren Temperaturen. Dadurch verschiebt sich dieser Mittelwert, von dem ja alle immer reden, aber es verschieben sich auch die Ränder dieser Kurve. Und das Dramatische ist jetzt, dass sich nicht einfach nur die Kurve verschiebt, sondern die verändert sich auch in ihrer Form. Und zwar verbreitert die sich. vor allem nach oben hin. Das heißt, wenn die globale Mitteltemperatur um 2 Grad steigt, dann steigen die Extreme um 4 Grad an. Und das ist das Gefährliche, weil das ist das, mit dem wir nicht rechnen können. Die zweite schlimme Folge davon ist, das hatte ich ja schon angesprochen, als wir es von der Wolkenbildung hatten, je wärmer die Atmosphäre ist, desto mehr Wasserdampf kann sie in sich aufnehmen. Wasserdampf ist, wenn wir jetzt an Gewitter denken, der Treibstoff für Prozesse in der Atmosphäre und insbesondere der Treibstoff für Gewitterbildung. Das heißt, wenn jetzt einfach mehr Wasserdampf, mehr Treibstoff in der Atmosphäre ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass wenn sich ein Gewitter bildet, dass das umso stärker wird und dass es zum Beispiel auch schlimmeren Hagel verursacht. Das ist der Grund, warum wir in Zukunft mit schlimmeren und wahrscheinlich auch häufigeren Extremwetterereignissen rechnen müssen.
Das heißt, dass eine zunehmende Wärme Starkregen- und Hochwasserereignisse als dominierender Faktor verstärkt.
Unter anderem, das ist natürlich auch wieder nur gemittelt. Es wird Regionen auf der Erde geben, die werden sehr viel trockener. Da werden so Gewitter abnehmen. Und es wird Regionen geben, und da gehört Süddeutschland wahrscheinlich dazu. Wir haben ja auf der Schwäbischen Alb sowieso schon sehr viele Hagelstürme, dass die noch häufiger werden. Also da, wo es eh schon viele gibt, gibt es wahrscheinlich mehr. Und da, wo es eh schon tendenziell trockener wird, da wird es halt noch trockener. Also die Extreme nehmen zu.
Hat sich denn die Häufigkeit und Intensität von Hochwassern und Extremwetterereignissen, aber jetzt vor allem von Hochwassern durch den Klimawandel auch messbar verändert?
Ich müsste jetzt lügen, weil ich habe keine Zahl. Sie hat sich ziemlich sicher erhöht. Da spielen aber verschiedene Faktoren mit rein. Was wir zum Beispiel auch schon in den letzten Sommern bemerkt haben, wir hatten dann eine anhaltende Hitzewelle oder einfach eine sehr trockene Phase. Dadurch trocknen unsere Böden aus und sind nicht mehr so schwammig, nicht mehr so aufnahmefähig. Und wenn dann einmal der Platzregen runterkommt, dann kann das sehr viel schneller eine Sturzflut verursachen, wo dann halt mal ein ganzes Dorf unter Wasser steht. Wie das mit Überschwemmungen aussieht, kann ich dir leider nicht sagen, weil da geht es ja wirklich darum, wie viel Wasser ist im Fluss und wie verteilt sich dann dieses Wasser im Fluss entlang. Das müssen dann die Kollegen aus der Hydrologie beantworten.
Welche Verbesserungen erwartest du jetzt durch deine Forschung? Was kannst du mit deiner Forschung bewirken? Welche Erkenntnisse kannst du uns schenken?
Ich habe ja schon gesagt, wir beschäftigen uns sehr damit, Beobachtungen, vor allem auch neue Beobachtungen, ins Modell reinzubringen, um diesen Anfangszustand für das Modell zu verbessern, um ausgehend davon dann eine bessere Vorhersage rechnen zu können. Das heißt, die Idee ist, wenn wir zum Beispiel herausfinden, wie man ein neues Instrument, das zum Beispiel den Wind misst, wie man das aufstellen müsste in Deutschland, damit wir den Wind besser charakterisieren können, besser abbilden können, wie der Wind draußen gerade ist, dass uns das auch hilft, das in die Zukunft zu projizieren. Also wenn wir besser wissen, wie der Wind jetzt gerade ist, dann hoffen wir auch besser vorhersagen zu können, wie der Wind in 12 Stunden zum Beispiel ist. Und das ist zum Beispiel wichtig eben für die Gewitterbildung. Ein Beispiel, eine Hypothese, warum wir glauben, dass es auf der Schwäbischen Alb so viel hagelt, ist, dass Luftmassen, die kommen ja meistens von Westen, also von Frankreich, an Deutschland rangezogen. Und dann wissen die Leute von hier vielleicht, kommt erstmal der Schwarzwald. Der ist relativ Nord-Süd ausgerichtet. Das heißt, diese Luftmasse, dieser Luftstrom, der muss sich aufteilen. Ein Teil von dem geht südlich um den Schwarzwald rum und ein anderer Teil geht nördlich rum. Aber dahinter fließt er wieder zusammen. Und immer wenn Luft zusammenfließt, das nennt man dann Konvergenz, dann treffen die ja wieder aufeinander und dann, wo soll es auch hingehen, geht es nach oben. Und das ist so ein bisschen die Idee, warum es hinterm Schwarzwald so viel hagelt. Und jetzt habe ich ja schon viel von Luftströmungen gesprochen. Wenn wir es jetzt schaffen, durch bessere Beobachtungen diese Luftströmungen besser beschreiben zu können, dann hoffen wir, dass wir dadurch dann auch früher vorhersagen können, ob es dann hinterm Schwarzwald hagelt. Das wäre so das sehr konkrete Beispiel.
Was im Endeffekt ja auch dazu beitragen kann, sogar Menschenleben, das Leben von Stalltieren, von Tieren überhaupt zu retten.
Und viele Ackerpflanzen, die nach einem Hageleinschlag kaputt gehen, viele Dächer und natürlich auch Autos. Also der Wert der Hagelschäden wird im Verhältnis von allen Naturschäden in Zukunft am meisten zunehmen, zumindest in Deutschland.
Die Vorhersage allein kann uns ja nicht schützen. Wir können alles Lebende schützen, aber wir können ja kein Feld wegtragen. Da müssen ganz andere Dinge passieren.
Genau, das ist Klimaanpassung, die ja auch am KIT sehr stark vorangetrieben wird. Und ich habe ja schon gesagt, da wo unsere Kampagnenteams aufhören, da kommt unser Projekt rein. Und da wo unser Projekt dann aufhört, da beginnt dann die Klimaanpassung.
das greift alles ineinander.
Ja.
Jetzt hast du ein Projekt gemeinsam mit Forschenden aus Italien.
Aus dem relativ einfachen Grund, dass Italien ähnliche Herausforderungen durch den Klimawandel zu bestreiten hat wie Deutschland. Eben Alpenvorland, wir haben einige Mittelgebirge. In Italien ist es nochmal feuchter, die leben ja auch am Mittelmeer. Aber dieser Fakt, dass die Häufigkeit von zum Beispiel Sturzfluten, die sich daraus ergeben, dass trockene Böden auf eine sehr bergige Landschaft und dann ein Gewitter noch obendrauf kommt, das haben beide Länder gemeinsam. Und deswegen gibt es dieses Forschungsprojekt, um die Vorhersage von solchen Phänomenen oder von solchen Katastrophen zu verbessern.
Wie funktioniert denn in Italien die Wettervorhersage? Haben die das gleiche Modell?
Die haben tatsächlich das gleiche Modell. Die nutzen auch das ICAN-Modell, aber natürlich konfiguriert auf ihre Rahmenbedingungen. Also sie rechnen das natürlich nicht über Deutschland, sondern über Italien. Wahrscheinlich haben sie auch noch eine leicht unterschiedliche Auflösung, andere Faktoren drin, aber im Prinzip ist es das gleiche Modell. Und das hilft uns auch zusammenzuarbeiten, weil wir immer auf Common Ground arbeiten.
Kannst du denn sagen, dass bestimmte Vorhersagemodelle aktuell am zuverlässigsten sind? Kann man die bewerten?
So richtig bewerten kann man sie nicht. Ich habe ja schon gesagt, jedes Modell hat seine eigenen Vorteile. Und wenn solche Wetter-Service-Anbieter wie Kachelmann eine Vorhersage machen, dann wissen die natürlich, wo sie auf was achten müssen. Aber ich kann dir jetzt nicht so spontan sagen, ob das deutsche Wettermodell das Beste ist zum Beispiel. Was ich sagen kann, sie sind sehr, sehr gut. Und sie haben sich in der letzten Zeit sehr stark verbessert. Unter anderem auch dadurch, dass sie die Datenassimilation, also dieses aus Beobachtungen den Anfangszustand der Atmosphäre besser beschreiben, diesen Teil der Vorhersage, den haben sie stark verbessert. Und dann hat man eben gesehen, dass sie basierend darauf auch eine bessere Vorhersage rechnen.
Und unter anderem auch darum, weil es so großartige Forscherinnen und Forscher wie dich gibt, nicht nur am KIT, sondern an ganz vielen Wissenschaftseinrichtungen weltweit. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für all jene zu wissen, die nicht an die Wissenschaft glauben, sondern sagen, es hat schon immer viel geregnet und kalt war es ja auch schon immer auf der Erde. Die gucken trotzdem in ihre Wetter-App.
Das stimmt, ja. Und im Endeffekt ist das alles Physik, Physik der Atmosphäre und basiert auf Gleichungen, die wir auch nicht verändern können. Das hat nichts mit Meinung zu tun. Das sind objektive Gleichungen.
Das ist evidenzbasierte Wissenschaft.
Richtig.
Genau, und das hat sich keiner ausgedacht. Warum unterschätzen denn so viele Menschen die Gefahr von Starkregen, Hochwasser, Extremwetterereignissen?
Den Punkt würde ich an die Sozialwissenschaft weitergeben. Ich glaube, was man sagen kann, ist, Extreme sind ja per Definition selten. Und wenn Dinge selten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemanden kennt, der schon mal damit zu tun hatte, relativ gering. Also vielleicht hatten wir beide hier im Raum jetzt noch nie ein Problem mit einem überfluteten Keller oder einem umgestürzten Baum auf der Straße. Und dadurch, dass es uns noch so wenig tangiert, ist es, glaube ich, für die Menschen sehr schwer greifbar.
Ja. Aber das kommt näher.
Es kommt näher und wir merken die Auswirkungen schon jetzt. Also an den Hitzewellen der letzten Jahre sieht man schon jetzt auch statistisch, also nicht nur exemplarisch, sondern auch statistisch, dass die Zahl der Hitzewellen zunimmt und dass Hitzewellen extremer werden. Also sie dauern länger und sie sind wärmer. Ähnliche Trends werden wir auch für Hagel, für Starkniederschläge und so weiter beobachten. Aber es ist natürlich schwer greifbar, wenn man noch nicht selber davon betroffen war.
Was hat denn dich selbst persönlich dazu bewegt, dich mit explizit Hochwasserforschung zu beschäftigen? Und welche Erfahrungen aus der Praxis hast du? Was hat dich besonders beeindruckt? Was hat dich besonders betroffen gemacht?
Ich habe mich ja in der Masterarbeit schon mit einem Extremwetterereignis beschäftigt. Das war eine Flut in Nordengland, die damals auch schon etliche überflutete Dörfer und auch einige Menschenleben gekostet hat. Und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich diesen Antrieb habe, daran forschen zu wollen, weil es uns Menschen ja auch wirklich direkt betrifft. Das Charmante an dem Forschungsprojekt, in dem ich jetzt bin, ist, dass die Beobachtungen, die wir aufzeichnen, die sind aus dem Schwarzwald. Also wirklich aus nächster Nachbarschaft und auch aus Orten, in denen man vielleicht mal wandern war oder in Urlaub war. Das heißt, man forscht wirklich oder man beschäftigt sich mit der Region, in der man auch selber wohnt. Und natürlich ist es gleichzeitig ein sehr dramatisches Thema, wenn es dann zu so Extremwetter oder Starkniederschlägen kommt. Aber gleichzeitig fühlt man sich dadurch auch sehr verbunden mit dem Thema, weil man eben die Region kennt und weiß, wo die Beobachtungen aufgezeichnet wurden.
Fürchtest du dich um unsere Zukunft? Oder glaubst du, du kannst aktiv, wir können alle aktiv was tun?
Das ist eine fast schon philosophische Frage. Klar. Und ich glaube, da muss ich jetzt als Individuum sprechen und nicht als Wissenschaftlerin.
Genau.
Ich glaube, es braucht beide Anstrengungen. Also wir müssen nach wie vor alle unsere Energie reinstecken, weitere Emissionen zu verhindern und vor allem die Weltgemeinschaft zusammenzubringen, dass man sich darauf einigt, dass Emissionen einfach nicht mehr zeitgemäß sind, dass wir unser Energiesystem umstellen müssen. Einfach das Erdöl im Boden lassen. Punkt. Dennoch steuern wir jetzt schon auf 2 Grad Celsius Erwärmung zu. Da werden noch nicht direkt Kipppunkte überschritten. Also man muss jetzt nicht mit einer Vereisung von Europa direkt rechnen. Aber diese Punkte, die wir ja schon besprochen hatten, also stärkere Gewitter, längere Hitzewellen, größere Hagel, auf solche Dinge müssen wir uns einfach gefasst machen. Und da kommt dann wiederum wieder die Klimaanpassung ins Spiel. Das heißt, während wir weiterhin versuchen müssen, die Emissionen abzustellen, müssen wir uns auch schon darauf vorbereiten, was einfach notgedrungen, dadurch, dass wir schon 100 Jahre lang emittiert haben, was da auf uns zukommt. Also es braucht beides. Es braucht Eindämmung der Emissionen und es braucht Klimaanpassung.
Danke, Julia. Ich glaube, mich hat das Gespräch mit dir wirklich sehr bewegt. Ich war beeindruckt von der Fülle an Informationen, die du für mich hattest. Ich war auch beeindruckt von deinem Engagement und ich muss sagen, Dankeschön dafür, dass es so engagierte Forscherinnen wie dich gibt. Das macht richtig Mut.
Danke, dass ich da sein durfte.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.